Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich freue mich, dass wir zusammen heute in Gottes Wort reinschauen dürfen. Zugegebenermaßen bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich versuche langsam zu sprechen. Aber weil ich wusste, dass ich aufgeregt sein werde, habe ich gedacht, wir spielen am Anfang mal ein Spiel zusammen. Einfach, um mal ein bisschen ruhig reinzukommen. Kathi, könntest du noch umschalten? Genau. Das Spiel werden wahrscheinlich eher die Jüngeren von euch kennen. Es ist ein Spiel, das heißt vier Bilder, ein Wort. Vielleicht kennt das der eine oder andere noch. Ich zeige euch gleich vier Bilder und aus den Bildern sollt ihr ein Wort erraten. Und weil ich nett bin, kriegt ihr auch gezeigt, wie viele Buchstaben das Wort hat. Ja? Wir machen mal eine Übungsrunde, das ist ganz einfach, wir brauchen nicht groß über die Regeln sprechen. Das erste Wort hat fünf Buchstaben. Ja? So. Im ersten Bild sehen wir eine Gitarre. Im zweiten ein Mann ohne Haare mit Bart. Im dritten London bzw. Big Ben. Und im vierten ein Flugzeug. Was könnte das Wort sein? Ihr könnt es einfach reinrufen. Ganz genau. Das. Ja, ich spiele Gitarre. Ich habe mich in der Frisur meinem Vater angenähert. Ich habe in London studiert und ich mag Flugzeuge. Ja? So. Und weil es so schön war, spielen wir noch eine Proberunde, damit wir es alle verstanden haben. Das nächste Wort hat vier Buchstaben. Das ist ein bisschen einfacher. Wir sehen eine Straße, dann Zahnräder, Pferde und ein Regenschirm. Was könnte das Wort sein? Knapp daneben, ja. Auto, Schwiegermutter hat es erraten. Ganz genau. Das Auto, auf der Straße fahren wir. Für Ingenieure super Zahnräder, da kann man tolle Dinge mitmachen. Pferdestärken brauchen wir auch. Und man kommt trocken von A nach B, im Gegensatz zum Motorrad. Ja, ein bisschen Spaß wollen wir auch noch haben. So, und jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Viele haben mich gefragt, was ist das Thema deiner Predigt? Ich wollte es aber noch nicht verraten, weil ihr dürft jetzt raten. Und das nächste Wort ist ein bisschen schwerer. Es hat nur 12 Buchstaben. Ja? Aber mal gucken, ob ihr es erratet. Eigentlich ist es nicht so schwer. Als erstes sehen wir einen berühmten Schauspieler, Nicolas Cage heißt er. Als zweites sehen wir Grabsteine auf einem Friedhof. Als drittes einen Staffelstab, der weitergegeben wird. Und als viertes sehen wir ein römisches Theater. Das ist nicht das Kolosseum, aber ähnlich. Nein. Aber knapp.
Vermächtnis.
Ganz genau. Das Thema Vermächtnis. Deswegen habe ich diesen jungen Mann noch als erstes Bild gemacht. Der ist der Hauptschauspieler in einem Film, der heißt Das Vermächtnis der Tempelritter. Und das Thema Vermächtnis ist ein sehr, sehr interessantes, auch ein sehr, sehr tiefes. Und zwar ist die Frage: Was ist dein Vermächtnis? Was beinhaltet das? Ja? Also es ist ja ein weit gefasster Begriff, aber man könnte die Frage auch anders stellen. Was ist dein Vermächtnis? Nämlich, was bleibt von dir, wenn du heimgehst? Oder noch anders gefragt, die Frage, was ist dein 500-Jahres-Plan? Also die meisten sind wahrscheinlich froh, wenn sie vielleicht die nächste Woche geplant haben oder die nächsten zwei. Ich weiß ja, also ich glaube, die wenigsten von euch haben einen 500-Jahres-Plan. Vielleicht noch die, die ein Haus besitzen, so einen 20-30-Jahres-Plan, bis das Haus abbezahlt ist. Aber 500 Jahre, das hat eine ganz andere Dimension. Und zwar ist es losgelöst von deiner Lebenszeit hier auf der Erde, sondern es erstreckt sich auf, wenn es gut geht, 7-8 Generationen nach dir. Und dann ist natürlich die Frage, wenn wir uns diese 500 Jahre anschauen, was gibst du weiter? Gibst du vielleicht ein Haus weiter? Gibst du einen Nachnamen weiter, einen Familienstammbaum? Gibst du vielleicht noch Werte weiter? Ja, also die Frage ist, was bleibt von dir übrig? Am Ende vielleicht ein bisschen Materielles, so wie das Kolosseum bei den Römern, aber sehr, sehr viel mehr Immaterielles, was von dir bleiben wird. Und ein essentieller Teil deines Vermächtnisses ist die Frage, wie triffst du deine Entscheidung und auf welche Art und Weise triffst du die Entscheidung? Ja? Also worauf sind deine Entscheidungen gegründet und auf welcher Motivation sind diese basiert? Und wir wollen uns der Einfachheit halber eine Person anschauen aus der Bibel, die eine Entscheidung getroffen hat, die eine Auswirkung über Jahrhunderte hinweg hatte. Und der treue Bibelleser weiß bestimmt, von wem ich rede. Das ist eine der wenigen Frauen, nach der ein Buch benannt wurde, nämlich Ruth. Wir wollen uns Ruth Kapitel 1 anschauen. Wer eine Bibel dabei hat, das Schwert oder auch ein digitales Schwert, darf das auch gerne rausholen. Wir wollen Auszüge aus Kapitel 1 lesen und fangen in Vers 7 an. Ich erzähle noch kurz die Geschichte davor. Und zwar fängt die Geschichte Ruths damit an, dass ein Mann mit einem schönen Namen Elimelech mit seiner Frau Noomi und seinen beiden Söhnen von Israel nach Moab zieht, und zwar weil in Israel eine Hungersnot herrscht. Und Elimelech stirbt dort in diesem neuen Land Moab und seine beiden Söhne heiraten moabitische Frauen. Moab war zu dem Zeitpunkt so der Feind Israels. Und nach 10 Jahren sterben auch diese Söhne. Das heißt, Noomi, die Mutter, ist allein mit ihren beiden Schwiegertöchtern. Und jetzt hat Noomi gehört, dass in ihrer Heimat Israel es wieder Essen gibt, die Hungersnot ist da vorbei und sie will zurückziehen. Und da steigen wir ein in Vers 7. Zusammen mit Orpa und Ruth verließ Noomi den Ort, an dem sie gelebt hatte, und sie machten sich auf den Weg, um nach Juda zurückzukehren. Unterwegs sagte Noomi jedoch zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht lieber zurück nach Hause zu euren Müttern. Der Herr vergelte euch eure Liebe, die ihr euren verstorbenen Männern und auch mir entgegengebracht habt. Nein, erwiderten Orpa und Ruth, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Noomi entgegnete: Kehrt lieber um, meine Töchter. Warum solltet ihr mit mir gehen? Kann ich denn noch weitere Söhne gebären, die euch heiraten könnten, wenn sie irgendwann groß genug dazu sind? Da brachen sie noch einmal ein lautes Weinen aus und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth jedoch bestand darauf, bei Noomi zu bleiben. Sieh doch, sagte Noomi zu ihr, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgegangen und du solltest ebenfalls umkehren und ihr folgen. Aber Ruth antwortete, verlange nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will auch ich hingehen. Und wo du lebst, da möchte auch ich leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Das ist eine sehr bekannte Stelle in der Bibel. Aber wir wollen sie heute mal in einem kleinen anderen Licht anschauen. Und zwar will ich dich fragen, wie hättest du reagiert, wenn du Ruth oder Orpa gewesen wärst? Ja? Also du stehst jetzt an der Stelle, du lebst jetzt seit 10 Jahren in Moab, jetzt sind deine Ehemänner oder dein Ehemann ist gestorben und deine Schwiegermutter will zurück in ihre Heimat gehen. Ja? Und jetzt fragt sie dich, willst du zurück zu deiner Familie gehen? Und diese Frage, wie triffst du jetzt deine Entscheidung, das wird uns auch so ein bisschen Text verraten. Und zwar dürfen wir in diesem Bibeltext 4 Punkte herauslesen, auf denen Entscheidungen begründet sind. Und das erste ist deine Prägung. Also wie und wo bist du aufgewachsen? Wenn wir uns Ruth und Orpa anschauen, ist es ungefähr ähnlich. Ja, sie sind aus demselben Kulturkreis, in ungefähr der gleichen Gegend aufgewachsen. Dann als zweites das Umfeld. Ja, beide ihre Ehemänner sind verstorben. Sie sind gerade in Trauer, es herrscht Hungersnot. Aber sie haben eine Familie, ja. Das ist das Umfeld, in dem sie sind. Dann natürlich das Thema Identität und Persönlichkeit. Wie bist du? Ja, es gibt Menschen, die sind extrovertierter, introvertierter und so weiter. Und dann als viertes der Punkt, die Erfahrung, die du machst. Die Erfahrung in Familie, in Beziehungen, in Freundschaften und auch die Erfahrung mit Gott, die da reinzählen. Und auf diesen 4 Punkten basiert letztendlich deine Entscheidung. Und deine Entscheidung, die beeinflusst im Wesentlichen wiederum 4 Punkte in deinem Leben. Deine Entscheidungen, die beeinflussen Beziehungen, die beeinflussen deine Umstände, deinen Besitz und deinen Glauben. Und wenn wir uns jetzt Ruth und Orpa anschauen, dann dürfte es auf den ersten Blick in diesem Block, wo unsere Entscheidung herkommt, nicht so viele Unterschiede geben. Ja? Sie sind in derselben Kultur aufgewachsen, 2 verschiedenen Familien. Sie haben in die gleiche Familie eingeheiratet. Sie haben dort 10 Jahre gelebt. Das heißt, es war jetzt auch nicht so, dass sie da ganz neu waren. Beide Ehemänner sind verstorben. Sie leben in einer Hungersnot. Sie haben beide eine starke Beziehung zu ihrer Schwiegermutter aufgebaut. Und beide wollen mit ihrer Schwiegermutter erstmal in die neue Heimat ziehen. Und die Frage ist, warum entscheiden diese beiden Frauen unterschiedlich? Naomi fordert Ruth und Orpa 3-mal auf, zu ihren Familien zurückzukehren. Und zwar ist es aus einem einfachen Grund, weil für Witwen war es damals sehr, sehr schwer, allein zu überleben. Ja? Und sie wollte ihren Schwiegertöchtern eine gute Zukunft erlauben. Ja? Zumindest ihr Auskommen und Überleben wäre bei ihrer jeweiligen Familie gesichert gewesen. Die materielle Versorgung wäre da sichergestellt. Und Orpa lässt sich durch Naomi umstimmen, also durch ihr Umfeld. Haben wir schon mal ein Beispiel. Ja? Also Naomi schafft es, Orpa das so ans Herz zu legen, dass ihr Auskommen wichtiger ist, dass vielleicht auch die Ungewissheit, in der sie lebt, ja, sehr, sehr verunsichernd ist und dass sie das bei ihrer eigenen Familie auf jeden Fall hat, dieses Auskommen. Ruth, die lässt sich nicht überzeugen. Da ist der Unterschied. Ruth zeigt ganz eindeutig Treue zu Naomi und damit als Ausdruck der Verpflichtung gegenüber ihrer Familie, also ihrer Beziehung, ja. Diese Beziehung zu Naomi ist sehr stark, also man sieht die Liebe auch darin. Und interessant ist eigentlich der Hauptpunkt auch, dass Ruth sagt, dass Naomis Gott ihr Gott ist. Also sie muss eine Beziehung zum lebendigen Gott Jahwe gehabt haben. Ja? Weil Naomi sagt ihr auch, du kannst zu deinem Gott zurückkehren. Aber Ruth scheint Gott wirklich lieb gewonnen zu haben. Sie hat eindrückliche Erfahrungen mit Gott gemacht und das in der Zeit, wo die Umstände nicht gerade prickelnd waren. Ja? Ruth bleibt aus Liebe zu Naomi und aufgrund ihrer Erfahrungen mit Gott und ihrer Entscheidung, die basiert auf den Beziehungen, also auf ihrem Umfeld, auf den Erfahrungen, die sie gemacht hat und die Veränderungen, die Gott in ihr geschaffen hat. Und wenn wir jetzt das Buch Ruth weiterlesen würden, die meisten, kennen es einige von euch? Ja. Dann sehen wir, dass diese Entscheidung, mit Naomi mitzugehen, jahrhunderteweit in die Zukunft Konsequenzen hat. Erstmal in Ruths Leben, sie erfährt Versorgung, sie findet einen Ehemann, den lieben Boas, der sie auslöst, der sie heiratet, mit dem sie eine Familie gründet, sie bekommt ein Kind und am Ende der Geschichte wird Gott gepriesen und gerühmt und Ruths Geschichte gilt als ein Zeugnis von Gottes Größe, seiner Gnade und seiner Güte. Und noch ein weiter sehen wir, dass Ruths Entscheidung wirklich diese 4 Bereiche, Beziehungen, Umstände, Besitz und Glauben beeinflusst hat. Es geht Segen hervor und der wird uns auch im Neuen Testament gezeigt, nämlich im ersten Matthäus-Kapitel. Da wird nämlich der Stammbaum von Jesus Christus gezeigt. Und genau dort reiht sich Ruth ein. Ja? Aus Ruths Entscheidung und Gottes Güte geht aus ihrer Linie Gottes eigener Sohn, der messianische König, hervor. Und was ich euch mit der Geschichte zeigen wollte, ist, dass unsere Entscheidungen, unsere täglichen Entscheidungen, jeden Aspekt unseres Lebens beeinflussen. Und nicht nur unseres Lebens, sondern auch das der Generationen nach uns. Nachfolgende Generationen, das ist nicht nur unsere Familie, sondern das kann man auch auf die Gemeinde beziehen. Ja? Was gebe ich an Kinder von anderen Leuten weiter? Vielleicht an Menschen, die keine Familie haben. Ja? Und es gibt Entscheidungen, die Gott in seiner Gnade und Liebe segnet. Und sie sind Konsequenzen davon, wenn unsere Entscheidungen Gott gefallen oder wenn sie auf sein Wort berufen, wenn sie mit ihm zusammen getroffen wurden oder auf ihn ausgerichtet sind. Und genauso gibt es leider Entscheidungen, die Gott nicht so gefallen, die er nicht segnet, weil hier zum Beispiel nicht nach Gott gefragt wird oder weil diese Entscheidungen bewusst gegen Gott gerichtet sind. Und die Folgen, die kennen wir alle relativ gut und die werden auch im Galaterbrief Kapitel 5 gezeigt. Verletzung, Zerstörung von Beziehungen, Selbstsucht, Gier und auch Not. Also diesen Punkt Besitz kann ich durch meine Entscheidung auch kaputt machen. Und ganz wichtig, das gilt für alle Menschen, ist, dass jeder eine Verantwortung für seine eigenen Entscheidungen hat. Ich kann nicht sagen, der andere hat für mich entschieden, sondern ich habe immer selber die Verantwortung. Und es geht auch nicht darum, dass Gott uns strafen will, dass er böse ist, sondern er überlässt uns unsere eigenen Entscheidungen, unserer Selbstbestimmung. Er akzeptiert, dass wir die Entscheidung haben. Aber er ist auch gnädig, wenn wir eine falsche Entscheidung treffen. Er liebt uns. Und wenn wir wieder zu ihm kommen und Buße tun, also das aufarbeiten und ablegen, was wir falsch gemacht haben, dann lässt er Gnade walten. Der Punkt ist aber, dass Gott heilig und gerecht ist. Er ist der Richter und er wird richten. Und er muss gerecht sein. Er kann sich selber nicht widersprechen. Und wenn wir uns das mal in unserem Schaubild anschauen von vorhin, dann sehen wir, dass unsere Entscheidung und das, was sie beeinflussen, letztendlich immer eine Konsequenz hat. Die Konsequenz kann gut sein, es kann Segen sein, aber die Konsequenz kann auch nicht so prickelnd sein. Aber diese Konsequenzen, die beeinflussen letztendlich wieder unsere Entscheidungsgrundlage. Also ich kann euch ein kurzes Beispiel nennen. Und zwar hat meine Schwiegermutter ein neues Spülbecken bekommen. Und ich habe den Wasserhahn dafür installieren wollen und habe gemerkt, mir fehlt eine Dichtung. Bin ich zu Obi gefahren und es gibt ja einen Haufen von Dichtungen bei Obi, aber genau die Dichtung, die ich brauchte, gab es nicht. Ja. Und dann gucke ich ins Regal daneben und da liegt genau die Dichtung, die ich brauche. Die gehört aber zu einem Schlauch und ich wollte jetzt keinen Schlauch für 10 Euro kaufen für eine kleine Dichtung, die nicht mal so groß ist wie ein Centstück. Und dann poppte so kurz der Gedanke auf, was, wenn ich die einfach mitnehme? Kennt? Ja, ist jetzt kein großer wirtschaftlicher Schaden, aber ja. So. Und dann kommt der nächste Moment, nein, ich frage mal nach. Und dann bin ich zur Kassiererin gegangen, habe gesagt, hier, ich habe diese Dichtung gefunden, das ist genau die, die ich brauche. Die gibt es nicht zu kaufen, sondern die lag da irgendwo rum. Kann ich die irgendwie kaufen? Dann guckt sie mich an und sagt, nehmen Sie sie einfach mit. Dann habe ich Ihnen was Gutes getan. Dann habe ich gesagt, gut, vielen Dank. Dann haben Sie meiner Schwiegermutter geholfen, weil für die installiere ich das Ganze. Also es ist tatsächlich unsere Entscheidung. Ich hätte die auch einfach mitnehmen können. Es wäre keinem aufgefallen, aber ich hätte damit leben müssen. Ja? Also die Konsequenz wäre in mir gewesen, in meinen Erfahrungen. Ja? Ich meine, vielleicht in meiner Identität. Ja? Am Ende hast du Selbstzweifel und denkst, was für ein Dieb bist du eigentlich? Was für ein Gauner? Und das ist der Punkt. Unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Und das ist der Grund ist, dass wir unsere Entscheidung entweder mit oder ohne Gott treffen. Ein anderes Beispiel dafür ist Esau. Vielleicht kennen einige im 1. Mose, Kapitel 24. Esau wäre der Erbe seines Vaters gewesen. Es gibt ja der Gott Abrahams, Isaaks und dann halt nicht Esau, sondern Jakob. Also Esau wäre eigentlich Erstgeborener oder war Erstgeborener und hätte das Recht gehabt, die Familie zu übernehmen. Er wäre der neue Priester der Familie geworden, er wäre das Haupt der Familie geworden. Er hätte den doppelten Anteil seines Erbes bekommen, aber er hat sein Erstgeborenenrecht für einen Teller Essen verkauft an seinen Bruder. Und mit Sicherheit ist dieser Moment, wo er, das, wie es in der Bibel steht, nicht der einzige Moment gewesen, wo er ins Zweifel über sein Erstgeborenenrecht gekommen ist. Und das zeigt einfach nochmal, dass unsere täglichen Entscheidungen Schlüsselpunkte in unserem Vermächtnis sind. Ja? Wie wir es gesehen haben, es heißt eben nicht der Gott Abrahams, Isaaks und Esaus, sondern Jakobs. Ja? Und ob das jetzt eine Dichtung ist, die ich im Obi nicht klaue, sondern kaufe oder ein Geschenk bekomme, ja, so ist es, dass unsere Entscheidungen Konsequenzen nach sich ziehen, die wiederum unsere Entscheidungsgrundlage beeinflussen. Und das kann auch sein, dass du zum Beispiel eine Verletzung in Beziehung durch deine Entscheidung hervorrufst, die wiederum dann dein Umfeld beeinflussen, die Person will nichts mehr mit dir zu tun haben und auch deine Erfahrungen. Und ganz wichtig ist auch, dass es viele Möglichkeiten gibt, und da hat mich der Bruno drauf aufmerksam gemacht, wo wir gar nicht direkt sehen, was die Konsequenz ist. So wie ich zum Beispiel Kinder bei ihren Eltern Verhaltensmuster abschauen, so tun wir das auch bei anderen Leuten um uns rum. Und das gilt nicht nur in Familie, sondern das gilt auch in Gemeinde. Ja? Und hier dürfen wir uns auch schon mal fragen, an dem Punkt, auf welcher Basis treffen wir unsere Entscheidung? Triffst du deine Entscheidung in dem Bewusstsein, dass diese Entscheidung Auswirkungen über dein Leben hinaus haben werden? Und wenn wir die Sprüche schauen, dann sehen wir, was passieren kann, wenn unsere Entscheidungsgrundlage in Gottes Weisheit und seiner Erkenntnis ist. Und da wollen wir in die Sprüche schauen, Kapitel 3, Verse 5 bis 10. Achso, ich habe ganz viele Punkte übersprungen, sorry. Also ihr seid Vorbilder für andere, wollte ich sagen. Wir gucken in die Sprüche. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Bilde dir nichts auf deine Weisheit ein, sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Das macht dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Und was wir hier sehen, ist, dass Gott ein aufrichtiges und gefälliges Leben segnet. Und das erstreckt sich, wie gesagt, auch über dein Leben hinaus. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament schauen, dann entdecken wir drei wundervolle Unterschiede und Zusätze und Geschenke im Blick auf dein Leben und dein Vermächtnis. Und zwar der erste Punkt ist, du bist nicht allein. Du hast ein Vorbild in Jesus Christus. Du hast ein Abbild, auf das du schauen darfst, um zu sehen, wie treffe ich meine Entscheidung. Ja? Durch sein Handeln und Reden dürfen wir auch lernen, einsichtig zu werden, weise zu werden. Er ist als wahrer Mensch und wahrer Gott auf diese Welt gekommen, als lebendiges Vorbild und Beispiel, um uns zu zeigen, wie sich Gott Leben für dich und für mich vorgestellt hat. Der zweite Punkt ist Gottes Gnade im Kreuzestod. Wir haben vorhin von Konsequenzen geredet und die schlimme Konsequenz unserer falschen Entscheidung, also der Sünde, ist die ewige Trennung von Gott. Und Gott selbst hat diese Konsequenz durch den Tod seines Sohnes am Kreuz aufgehoben. Das sehen wir hier drüben. Allein durch seine unverdiente Gnade und Liebe haben wir Hoffnung auf ein Leben in Ewigkeit, auf ein Leben mit Gott. Und das bedeutet aber leider nicht, dass all die Konsequenzen unserer Entscheidung von vorher aus dem Leben gewischt sind. Ich kann trotzdem noch Beziehungen zerstört haben, die vielleicht nie wiederkommen. Aber Gott hilft uns zu einem Neuanfang in ihm, zu einem Punkt, wo durch ihn vielleicht da Heilung reinkommen kann. Er schenkt uns die Möglichkeit zur Buße, dass wir zu ihm kommen können und das aufarbeiten können, was wir falsch gemacht haben. Und er schenkt uns Vergebung. Und wie das Leben in Ewigkeit mit ihm aussehen wird, in seiner Gnade, das sehen wir in der Offenbarung. Offenbarung 21, Verse 3 bis 5. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Wie schön wäre es, wenn sich diese Hoffnung auf diese Ewigkeit, auf Gottes Gegenwart, sich über die nächste Generation erstreckt. Vielleicht auch über die Generation danach. Wenn du Zeuge sein darfst für die Menschen, die nach dir kommen, wenn sich dein Glauben auf die nächste Generation erweitert. Und stell dir vor, dein Vermächtnis, also das Vermächtnis, was Gott mit dir zusammenbaut, das hat Bestand über Generationen hinweg, weil du deine Entscheidung mit Gott getroffen hast, weil du in der Hoffnung auf seine Ewigkeit gelebt hast. Wow. Ist doch krass, oder? Was aus deinen Entscheidungen werden kann. Es geht hier nicht nur um Weitergabe von materiellem Segen oder Reichtum. Den gibt Gott auch. Das ist auch schön. Ja? Aber es geht vor allem um die Weitergabe von Hoffnung, die Weitergabe von Segen, von Glauben, von Weisheit und von Werten. Und der dritte Punkt, der im Neuen Testament einen Unterschied macht, ist Gottes Geist, der in uns lebt. Wir sind immer noch nicht allein. Wir haben ein Vorbild, wir haben Gottes Gnade und jetzt haben wir den Beistand. Ein wundervoller Segen des neuen Bundes mit Gott. Gottes Geist wohnt in uns. Und Gottes Geist spricht zu uns. Er hilft uns zu erkennen, was Gott gefällt und wie wir unsere Entscheidung treffen dürfen. Er hilft uns auch nicht nur unser Jetzt zu sehen, unser Leben, sondern auch weiter darüber hinaus. Denn Gottes Geist schenkt Weisheit. Das sehen wir in verschiedenen Stellen in der Bibel. Er lehrt uns und er erinnert uns an all das, was Jesus getan und gelehrt hat. Er mahnt uns aber auch. Und er hilft uns auch, uns selber zu überführen, wenn wir in der Gefahr sind, eine falsche Entscheidung zu treffen oder eine Entscheidung, die nicht gut für uns ist. Er führt uns auf den Weg der Wahrheit. Und dieser Weg, der gefällt Gott unfassbar. Und den segnet er auch gerne. Und wenn wir jetzt auf das Schaubild von vorhin schauen, dann verändert sich ein bisschen was. Wenn Gottes Geist und sein lebendiges Wort Grundlage für unsere Entscheidungen sind, also für unser Leben und für unser Vermächtnis, dann verändert es unsere Entscheidung im zweiten Schritt. Und das wiederum führt dazu, dass diese geänderte Entscheidungsgrundlage hilft, dass wir Gott in unseren Entscheidungen überhaupt suchen und dass wir letztendlich ein Zeuge sein dürfen zu seiner Ehre. Und wir haben es vorhin gesagt, die Konsequenz daraus, wenn wir Gott suchen und auch gehorchen, wird Segen sein. Und dieser Segen kommt wieder zurück, ja, in unsere Entscheidung. Also unsere Prägung und Erfahrung, vielleicht auch Dinge, die in unserem Leben nicht gut gelaufen sind, wo wir schlecht geprägt sind, das dürfen wir alles abgeben, weil Gottes Geist diese vier Bereiche voll und ganz durchdringen möchte. Und diese Schleife der Konsequenz, auch der negativen Konsequenz unserer Entscheidung und auch diese, was von der Generation von vor uns kommen kann, das kann durch Gottes Gnade und Hilfe überwunden werden. Weil seine Liebe und Gnade so groß ist, dürfen wir zu Gott kommen und nach seinem Rat fragen. Und Gott freut sich sehr, sehr, wenn wir zu ihm kommen und nach seinem Rat fragen. Er führt uns auf den guten Weg, der zu einer Ewigkeit mit ihm führt. Und wir kennen alle den Psalm 23. Da wird so ein bisschen gezeigt, wie Gott eigentlich uns liebt und wie er mit uns umgeht. Und ich will ihn kurz vorlesen, die ersten 6 Verse. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zu frischem Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Und auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du beschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Gott zeigt sehr, sehr eindrücklich seine Treue in den Entscheidungen und das führt wiederum zu Wachstum unseres Glaubens und zu mehr Vertrauen in Gott. Und der Fokus hier, was ich euch zeigen wollte, ist, dass sich der Fokus von einem selbstzentrierten Vermächtnis, von dem, was ich vielleicht ja, Haus, Auto und so weiter weitergebe, zu einem gottzentrierten Vermächtnis verändert. Es geht nicht darum, was ich aus meinem Leben mache, sondern dass ich Gott danach frage, was sein Wille ist, was sein Weg ist. Dann wird er das segnen. Er führt dich durch dein Leben und er schenkt dir auch Berufung dadurch. Und es gibt noch einen Aspekt deines Vermächtnisses, den haben wir noch nicht angesprochen. Und dazu will ich euch eine kleine Geschichte erzählen oder ein Beispiel erzählen. Es gibt ein kleines Dorf in der Schweiz, hoch oben auf den Bergen. Und im Winter ist es in der Schweiz in den Bergen sehr, sehr kalt. Und traditionell werden ja die Häuser in der Schweiz eher mit Holz gebaut, beziehungsweise damals. Und damit die tragenden Balken von so einem Haus beständiger sind, wurden die damals in Wasser eingelegt, über ein paar Jahre. Und in diesem Dorf war es so, dass diese Balken mehrere Jahrzehnte in Wasser eingelegt wurden. Also so ungefähr 80 bis 90 Jahre. Und das bedeutet, dass die Generation, die das Holz schlägt, die das Holz in Wasser legt, niemals den Nutzen aus dem Holz ziehen wird, den das Holz eigentlich hat. Und da ist auch die Frage an dich, vertraust du darauf, dass wenn du deine Entscheidung mit Gott triffst, dass du die Frucht, die Gott schenkt, vielleicht niemals sehen wirst, aber sie trotzdem kommen wird? Und ich will dir jetzt ein paar Fragen stellen, über die du gerne nachdenken darfst. Wir wollen nachher ein bisschen Stille haben, die kannst du gerne mitnehmen. Auf welcher Basis triffst du heute schon deine Entscheidung im Bewusstsein, dass diese Auswirkungen über dein Leben hinaus haben werden? Wir haben am Beispiel Ruths gesehen, wie Gott Entscheidungen segnet, die mit ihm und aus ihm getroffen sind. Und wir haben gesehen, wie eine schlechte Entscheidung von Esau zu viel Leid und Enttäuschung geführt hat. Wir dürfen außerdem wissen, dass Gott uns in unseren Entscheidungen nicht alleine lässt. Er hat uns Jesus Christus als Vorbild geschenkt, welches wir in der Bibel gezeigt bekommen. Er hat uns seinen Geist als Beistand geschenkt, der uns hilft, Gottes Willen zu erkennen. Und Gott ist auch gnädig, selbst in unserer Schwachheit. Und vielleicht fragst du in deinem Leben Gott schon nach Rat bei Entscheidungen, vielleicht auch nur ab und zu oder auch nicht. Jeder von uns steht da woanders. Und vielleicht ist es für dich heute Zeit, deine Entscheidung zu überdenken. Vielleicht stehst du auch vor einer neuen Entscheidung, weißt nicht, was du tun sollst. Es ist immer ratsam, mit Gott oder mit einer vertrauensvollen Person über deine Entscheidung ins Gespräch zu kommen. Und als Kinder dürfen wir zu Gott, unserem Vater, kommen. Wir dürfen uns sicher sein, dass er uns einen guten Weg führt, dass er nur das Beste für uns hat. Und wir wollen gleich einen Moment der Stille haben. Und in dieser Stille darfst du gerne ins eigene Gebet, in die eigene Reflexion mit Gott kommen. Und wenn du willst, dann darfst du nach dem Gottesdienst gerne zum Gebetsteam, zu Johannes und Sibylle kommen oder auch zu mir. Wir beten gerne für dich. Falls du noch Fragen hast oder vielleicht auch noch unsicher bist, kannst du gerne kommen. Und zum Abschluss will ich dir nochmal die Frage stellen: Was möchtest du, dass dein Vermächtnis ist? Oder wie die Kathis gesagt hat, was soll auf deinem Grabstein stehen? Was soll an deiner Beerdigung über dich gesagt werden? Oder noch einen Schritt weiter: Was ist dein 500-Jahres-Plan? Amen.